Herzlich willkommen bei Blattquadrat Nummer 13 und ich bin euer Daniel.
Aha, und ich bin euer Lex. Ja, hallo Daniel, hallo Zuhörer.
Ja, hallo alle. ganz mal kurz, bevor wir anfangen, sage ich mal schnell, das hier ist Blattquadrat. Ihr habt euch verklickt, ihr hört unseren kleinen Podcast. Uns findet man auch auf blattquadrat.de, ausgeschrieben. Und seit neuestem übrigens auch beim Gameslabor.
Mhm. Oh ja.
Ja, die netten Jungs und Damen und Herren haben uns sozusagen jetzt bei sich aufgenommen in ihren illustren Kreis der jungen, angehenden Game Designer und solche, die es nicht werden wollen. Da könnt ihr uns jetzt auch immer genießen und auch auf iTunes und bei Xing, bei Games, Gamers und Game Developers in der Gruppe drin. So.
Und bei Facebook, bitte, bei Facebook hast du
gelassen? Stimmt, wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe, weil inzwischen, ich habe heute schon gepostet, ich finde es jetzt weniger total scheiße als vorher, weil ich einfach mal mühsam Select All und alles geblockt habe, was es gibt auf dem Planeten. Und jetzt, wo ich alles geblockt habe, sieht es langsam aus wie irgendwas, was ich benutzen möchte.
Ah, okay.
Keine crappy Games mehr, keine crappy Quizze, alles gebannt und geblockt und jetzt sieht's clean aus und...
Ja, Facebook ist da ganz schnell sehr, sehr vollgeladen.
Ja, das hat mich immer so abgeschreckt und jetzt geht's eigentlich. Jetzt
heißt es also auch, du übernimmst die Front an Facebook jetzt oder hast du diese... oder soll ich das weiterhin machen?
Hau rein, ich habe dich als Moderator geaddet, du kannst dich da austoben.
Okay, das werde ich tun. Ja, genau. Also jetzt auch auf Facebook. Da könnt ihr auf jeden Fall in die Group joinen, ein Fan werden, unsere Fanartikel kaufen, die wir dann irgendwie haben werden irgendwann. Und
ja, wieder eine verfluchte Seite mehr zum Updaten jedes Mal, wenn ich einen Podcast hochlade.
Ja, viel zu stressig langsam. Ach, dann.
Ja. Bald auch auf eBay.
Ja, die 13. Folge. Hoffentlich nicht mit an Halloween, weißt du, auch noch die 13. Folge.
Ja, ist stimmt eigentlich. Crazy. Fast Halloween, gell? So,
ja, fast Halloween.
Fast Halloween. Also heute dürfen wir hier in Bayern zum Beispiel nicht laut sein beim Podcast, nicht lachen oder tanzen oder gar irgendwelche Arten von positiven Emotionen zeigen und Penis raushängen lassen geht heute auch nicht.
In Bayern nicht, ne? In Berlin wird sowas gefördert.
Generell,
staatlich.
Ja. Ich habe jetzt mir auch sagen lassen, diesmal sind sie jetzt wirklich knallhart, auch hier bei unserem großen Partygemetzel in München. 12 Uhr, also heute, also nein, Entschuldigung, gestern Mitternacht, Schluss.
Wie?
Musik aus, ja.
Cool.
Ich war schon mal.
München ist so cool, ich möchte auch in München wohnen.
Ja, die haben jetzt alles.
Ist so cool.
Die haben jetzt alles auf den Freitag vorverlegt, weil die Regierung sich sozusagen jetzt da durchgesetzt hat, noch mehr. Ich war schon mal bei einem Konzert und das war echt scheiße, weil, kennst du es so klassisch beim Konzert, alles fängt später an und dann haben sie an Halloween eben, danach war Allerheiligen, da haben sie um Mitternacht die Musik ausmachen müssen. Das heißt, der Headliner hat dann nicht mehr gespielt.
Fett.
Das war geil.
Ich möchte auch in Bayern wohnen.
Ach, wer will das schon?
Ja.
Ich kann nichts dafür. Das ist genetisch bedingt.
Ich muss ein bisschen meine Laune heute so leicht entschuldigen. Ich bin etwas angekränkelt und
ich auch.
Fühl mich ich nicht auch. So im Prall. Deswegen
ja, ich
die 13. Folge, die Folge voller Trauer und
ja, genau. Ich habe eine E-Mail von dir aufgemacht und habe mich dann wohl auch angesteckt und ja, so siechen wir alle.
Ja, die Schweinegrippen-E-Mails, kenne ich.
Furchtbar. In den Computer gerotzt, nicht abgeschüttelt.
Wie süß, meine Mama mich auch heute angerufen, ob wir uns nicht sicherheitshalber gegen Schweinegrippe mal impfen lassen wollen. Meine Mutter. Nein, solchen komischen Mainstream-Scheiß wie Schweinegrippeimpfungen mache ich nicht mit. Ist mir zu poppig.
Wie soll man denn auch da den Rock'n'Roller-Tod sterben, wenn man sich gegen jeden Scheiß impfen lässt?
Vor allem gegen Schweine, die guten alten Schweine. Also bitte. Aber
letztes Jahr vor allem habe ich mich gegen das Angefahrenwerden von Autos impfen lassen. Das hat mir überhaupt nicht geholfen.
Hat dir nicht geholfen? Ja, okay.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich impfungsmäßig habe ich mich so ein bisschen anfahren lassen, so mit 5 km/h. Macht man ja bei einer Impfung, damit du dann Antikörper entwickelst.
Ja, verstehe. Ja,
aber... Nix, gar nichts.
Okay. Ich habe mich auch gegen sinnlos von der Polente anhalten werden, auch geimpft, hat bei mir aber auch nicht geholfen.
Ja, stimmt, du testest es aber auch immer ganz hart, gell?
Ach, naja. Also, ich habe mich so weißt, mit einer Demo angeimpft, sozusagen, so auf eine Demo gegangen halt, aber nee, es hat irgendwie eher Pheromone verspürt als sonst was.
Ich habe ja dein letztes Blitzerfoto gesehen, wo du so schnell gefahren bist, und ich habe gesehen, auf dem Blitzerfoto bist du oben aus dem Cabrio-Dach raus, beide Hände nach oben. Also Steuer nicht mehr festgehalten, hast geschrien, ich nehme Drogen, Ausrufezeichen.
Ganz genau,
Das hat man sogar noch gesehen, so ein bisschen mit so einer Sprechblase. Das Zeug wird immer besser. Also, die geben sich da echt
Die können
Mühe mit
auch,
diesen.
ja, auf jeden Fall, ja. Die Animationen werden immer besser und man kann Sachen auch mittlerweile einblenden halt. Ja.
Geil, ja. War schon so. Ja, hier, wir haben sie geblitzt, aber schauen Sie mal, das ist inzwischen so mit 3D-Brille, da können Sie so.
Genau, und die Polizei war noch so nett und hat noch ein bisschen mit Photoshop dran rumgespielt, hat mir mal noch eine Rastermütze aufgesetzt und
Die hatten
so.
furchtbar rote Augen und
Ja.
diese Augenringe, ich kann das nicht sehen.
Ja.
Okay, ich sehe schon. Ja.
Es führt wieder zu weit.
Richtig.
Aber dann hätten wir so mal sozusagen Kategorie Bla schon mal abgehakt.
Jetzt kommt das Quadrat.
Jetzt kommt das Quadrat, genau. Gut. Also, wir sind überall zu finden jetzt. Überall auf dem kränksten Scheiß, bei allen komischen Network- und Stay-Together-Seiten findet ihr uns und habt noch mehr Gelegenheit, uns zu helfen.
Ja, auch bei gayonline.de haben wir jetzt auch eine
Ja.
Fangruppe eingerichtet.
Ja. Es gibt, ich war übrigens irgendwann letztens, habe ich irgendwie nach Schwarz-Weiß gegoogelt und da bin ich auf Gay Gamers gekommen, was total geil war. Nein, wie war das? Gamer? Also ich glaube, die
Ja,
hießen Gamers,
es
aber
ist
mit
schwierig.
GAY. Und das war dann wirklich halt so eine Seite für homosexuelle Gamer, was total lustig war. Also, ja.
Ja, die gibt's ja auch.
Auch so ganz interessante Forenseiten dann halt, welchen Spielschaf findet ihr am sexiesten und so halt total, total Fantasy. Ja. So, mein liebster Daniel, dann haben wir, das wird ja eigentlich primär eine Interviewfolge, die wir haben, da wir uns zwecks schlecht fühlen etwas kürzer halten wollen heute, was uns nicht gelingt. Ja, dann wollte ich mal wissen, du hast einen Interviewpartner gehabt, den Jason,
Ja.
den Freud und Erzähl, Freudigen. Ja, erzähl mal, den Freud und Erzähl
Die
Freudigen.
Freude und Erzählfreudigen. Er ist freudefreudig, ja,
Ja,
besonders.
freudefreudig.
Den geht er immer ins Freudenhaus und da freut er sich. Nein, ich habe mir tatsächlich mal wieder einen Herrn aus USA geschnappt. Also für alle östlich des Ostblock-Äquators. Ihr könnt dann quasi abschalten, wenn der Lex Tschüss gesagt hat, weil nachher kommt ihr in den Genuss eines, glaube ich, 45 Minuten langen Interviews auf Englisch. Jason ist ein unglaublich interessanter Kerl, der reden kann wie ein Tier, wie ein Hengst. Der gibt
Ein
diverse.
brünftiger Hengst.
Ja, der kurz anreißen, ich werde es nachher nochmal wiederholen, aber kurz anreißen, was der Mann alles macht. Der ist ein Computerhistoriker, der hat halt eimerweise Computer, seit es sie gibt, im Keller stehen, teilweise doppelt. Und dann hat er irgendwie Tonnen, also wirklich, wirklich ohne Scheiß, Tonnen von alten Games-Magazinen und Computerzeitschriften, alle, seit es sie gibt, zurück in die 80er, keine Ahnung. Und dann ist er ein Archivar. Der hat jetzt zum Beispiel GeoCities archiviert. Das wurde ja
Leute
abgeschaltet.
nennen es auch Messi.
Ja, nein,
Ja.
also quasi der schaltet sich ein, wenn irgendwelche Online-Services ausgeschaltet werden und zieht sich alle Daten runter und stellt sie dann online. Der hat zum Beispiel, also der hat die Seite textfiles.com, kann ich euch sehr empfehlen. Der hat einen ziemlich witzigen, interessanten, gut geschriebenen Blog. Der hat aber auch zum Beispiel aus der alten Zeit, wo es noch diese Bulletin Boards gab und diese Mailboxen, alle diese Textfiles, die es damals gab. Damals war ja alles eigentlich text-only. Der hat irgendwie über 1 Million von diesen Files gesammelt, sozusagen. Und so weiter. Das hört nicht mehr auf. Dann hat er.
Interessant, ja.
Dann ist er der Besitzer von der Katze, die einer der Top-Celebrities ist auf Twitter. Seine Katze hat 1,3 Millionen Followers auf Twitter.
Ist aber auch eine coole Katze, die sieht echt cool aus.
Ja,
Die
ja.
ist es echt wert zu followen.
Ja. Ja, gut,
Würde
er
ich
ist.
twittern, würde ich auch followen.
Ja, richtig. Ja, er schreibt halt humorvoll als Katze und das hat halt einen ziemlichen Boom gemacht. Am Anfang des Jahres hat er, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 1300 oder 13.000 Follower oder so. Und jetzt halt eben 1,3 Millionen, das ist schon ziemlich pervers. Und es hört nicht auf. Er ist auch noch Dokumentarfilmer. Hat eine Dokumentation, eine fünfstündige Dokumentation gemacht zum Thema Bulletin Boards, also diese der Vorläufer des Internets sozusagen. Da war ich auch damals noch live dabei. Aber weswegen ich ihn mir herangekarrt habe, und das möchtet ihr euch vielleicht schon gefragt haben, ist, dass er aktuell schneidet an seiner Dokumentation zum Thema Text Adventures. Text Adventures, die Anfang der 80er Jahre mit das Top-Genre waren auf dem Computer. Die hatten zum
Ja.
Beispiel, ich glaube 1983 hatten die von 5 Titeln in der Top 5 waren 3 ein Text-Adventure. Also das war mal der Riesenbringer und das ist der Ursprung von so ziemlich allem. Da hat sich da Sierra draus gegründet, Da sind die ganzen Grafik-Adventures sowie Maniac Mansion und Monkey Island, die gehen alle auf die Text-Adventures zurück. Eigentlich auch das Rollenspiel, weil auch zum Beispiel diese ganzen Computer-Fantasy-Geschichten sind auch schon ganz früh, 1980 oder kurz vorher sogar noch, in einem der ersten Text-Adventure vorgekommen und so. Also das ist richtig historisch gesehen interessant und wir haben dann auch drüber gesprochen.
Also ein Computerspielhistoriker ja auch fast schon.
Ja, der Typ kennt sich mit allem aus. Ich habe mir vorhin eine Präsentation angeguckt zum Thema historische Bedeutung von Super Mario 64.
Aha,
da hat er auch einen einstündigen Vortrag drüber gehalten. Es ist sehr interessant, was der Kerl zu erzählen hat. Aber er ist, wie gesagt, kaum zu bändigen. Ich habe es versucht. Ich habe auf ihn eingeprügelt und habe ihn geschafft, irgendwie noch zurechtzustutzen unter eine Stunde. Das klingt jetzt so also negativ. Ich könnte dem Typen stundenlang zuhören, aber ich muss mich halt entschuldigen. Es ist keins unserer Flashmob-Interviews geworden. Ich finde es eine Leistung, dass ich unter der Länge vom Winde verweht geblieben bin.
Epischen Dreiteile am besten irgendwie draus machen.
Hörst dir an. Gut, es ist geschnitten. Die Leute merken es jetzt nicht mehr, aber kleiner Hinweis. Es hat eine Viertelstunde gedauert, bis ich meine erste Frage stellen konnte. Weil er einfach nach Hallo
einmal tief Luft geholt hat.
Ja, dann hat das schon, habe ich mich entschuldigt, weil ich mich mit der Zeitzone vertan habe. Auch sehr geil, hier ja, einmal mit Profis arbeiten, gell? Stundenlang Profis Zeiten arbeiten. Ausgemacht, dann habe ich irgendwie den Ort verwechselt, wo er wohnt und irgendwie ihn falsch verstanden und habe ich ihm nochmal erinnert, in einer halben Stunde geht's los. Hat er gemeint, ja, das war schon vor einer halben Stunde. Ich so, oh Scheiße. Und dann daraus hat sich dann gleich ergeben, es ist ja heutzutage gar nicht so einfach rauszufinden, wo die Leute sind im Internet und bla 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 und im historischen Hintergrund und überhaupt.
Komm, nimm nicht so viel vorne weg.
Das kommt ja alles nicht mehr vor, alles rausgeschmissen.
Ach so, das ist alles schon rausgeschmissen, okay.
Ich habe es ein bisschen zurechtgestutzt. Ich hatte dann wieder doch diesen, inspiriert von ihm als Dokumentarfilmer, dann doch diesen Ehrgeiz, das irgendwie ein bisschen in Struktur zu klopfen. Und das habe ich auch, glaube ich, einigermaßen geschafft. Ich werde es mir nachher nochmal anhören und werde es bereuen. Ja, aber auf jeden Fall wünsche ich euch da jetzt schon mal viel Spaß, aber wir haben vorher natürlich noch einiges zu besprechen. Und zwar kommt jetzt unsere neue Kategorie, Legstage.
Yeah, Neues vom Legstage.
Legstage.
Legstage. Da, 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 da.
Genau, ja, Neues vom Legstage. Neues ja, von Spieledesigner Lexbert.
Ja, und es passen natürlich auch solche tollen Wörter wie das Lexikon hier rein oder Lexplicit Language, und noch ganz viele andere tolle Worte.
Ach, Lexi. Mach weiter, du versetzt mich in Lextase.
Lextase, genau. Ja, unglaublich. Also schickt mir unsere Vorschläge. Was? Unsere Vorschläge? Genau. Schickt mir unsere Vorschläge.
Ich schicke euch eure Vorschläge.
Das ist schön. Macht das bitte.
Was gibt's denn Neues bei dir in der Entwicklung?
Ja, wir stecken mittendrin in Hard Tomorrow stecken wir. Also wir haben ja irgendwie, ich glaube, das hatte ich bei einem Podcast schon vorher gesagt, uns den 23. Dezember als Release selber auferlegt.
Geil.
Und ja, dementsprechend ist viel mit Vorweihnachtszeit nicht bei uns. Ich denke, wir werden durchcrunchen den Dezember. Freue ich mich drauf. Schön Zelt aufschlagen im Büro.
Musst du wieder deinen Nebenjob annehmen als Adventskalender oder so?
Genau. Ja, als Weihnachtsbaum.
Ja. Ach so, ja, gut.
Aber einen Adventskalender will ich übrigens haben. Ich habe das hier schon überall angeprangert. Ich will auf jeden Fall einen Adventskalender haben. Wenn ich morgens im Dezember meine Adventstürchen nicht öffnen kann, dann komme ich nicht richtig drauf, den ganzen Tag.
Ja, ja. Wenn ich einen finde, schicke ich dir einen.
Ja, gerne. Du kannst ja vielleicht bei Gay Gamers gucken, vielleicht haben die ja Merchandise-Artikel für Weihnachten.
Ja. Oh ja, ich habe gerade so irgendwie so Vorstellungen von Weihnachtskugeln und möchte bitte das Thema wechseln.
Also wir werden diese Legstage noch weiter ausbauen in Zukunft.
Ja, bitte erzähl mir doch mal ein bisschen was ihr da macht. Ich habe gehört, also du arbeitest den ganzen Tag. Du tust jetzt immer so, als hättest du keine Zeit, wenn ich dich anrufe und behauptest irgendwas von irgendwelchen Ad-Hoc-Meetings. Im Hintergrund höre ich den Dönermann jodeln. Ja, erzähl mal.
Also, das ist ja auch ein Meeting, bitte, also, ja, wenn man zum Dönermann muss. Nein, ich würde so ein bisschen, was die ganze Entwicklung mal so auf nächste Folge verweisen. Klar, kann ich jetzt gerne ein bisschen was erzählen, wenn du willst. Aber wir sind ja jetzt auch gerade dran, Dev Diary zu machen. Und das könnt ihr dann sogar videomäßig dann auch mitverfolgen. Sehr lustig, der Philipp macht dazu die erste Folge. Und wir mussten jetzt schon die erste Folge irgendwie schneiden, weil halt einfach ein Ordner mit einem Hakenkreuz quasi auf dem Desktop zu sehen war, während er da auf dem Desktop quasi gezeigt hat, wie er mit der Symbolik, wie er die Symbolik rausgefunden hat und so weiter. Aber dabei ging es ja in diesem Ordner eigentlich nur darum, dass er halt eben sehr viel mit Symbolen geguckt hat. Und was gibt es für Symbole, was sind deren Bedeutungen? Und da war halt dann auch ein Ordner mit dem Hakenkreuz. Und ja, also es wird eine sehr, sehr lustige Folge mit Philipp, den ich mit ein bisschen Glück vielleicht dazu motivieren kann, unser ganzes Death Diary zu hosten, weil das einfach ein praller Typ ist. Kurz zur Erinnerung, der Philipp, das war der, mit dem wir mal eine in den ersten Folgen irgendwie einen Saufen waren und wo ein kurzes Zitat von ihm drin war und immer noch
aussteht. Der Perverso, ja.
Der Perverso-Typ, genau. Steht übrigens immer noch aus, dass wir den mal wirklich an die Hand nehmen und mal ein kleines Interviewchen mit dem machen. Der Typ hat es echt drauf, der hat echt was zu sagen.
Ja, ja. Ich habe so bereut, dass ich da beim Partygehen in Berlin meinen Rekorder nicht dabei hatte.
Ja, ja, ja. Aber nochmal ganz kurz, also wir sind da ziemlich gut drin. Ich, wenn du eine Frage hast, antworte ich gerne. Aber ich würde so ein bisschen verweisen bis auf nächste Woche, weil da ist unser Death Diary dann, wie gesagt, ready, online. Und dann können wir dann direkt quasi das, was ich euch an Bullshit erzählt habe, nochmal revidieren. Und dann könnt ihr sehen, wie es wirklich funktioniert halt in unserem Death Diary eben.
Gut, damit bin ich dann erstmal zufrieden.
Ansonsten kann ich sagen, ich habe jetzt die Woche an der KI gesessen. Weil wir werden ja auch einen Singleplayer-Modus haben bei Hard Tomorrow. Mhm. Und das ist sehr interessant. Das ist so wirklich tatsächlich die erste KI, die ich so wirklich von null auf irgendwie aufbauen muss. War am Anfang erstmal sehr crazy, weil man so nicht wirklich weiß, wie man da jetzt halt anfangen soll. Und ne, wie macht man das, wie schreibt man das auch so nieder, dass im Endeffekt der Coder später was damit anfangen kann. Hat sich aber, nachdem ich so zwei, drei Leute, ich habe irgendwie mit Daniel Dumont gesprochen, mit der Tragica Kalina, ich weiß nicht, ob...
Der berühmte Mann.
Ja, und genau, sehr guter Mann. Der Herr Dumont ist ja der, ich balance ein Spiel im Alleingang total, ich schalte mich auf Berserk-Modus und balance einfach alles zu Tode halt. Also der hat's fies drauf, der Junge. Naja gut, auf jeden Fall, der hat mir ein paar sehr gute Tipps gegeben, ich habe noch andere Tipps reingeholt von anderen Leuten. Und jetzt habe ich das Grundprinzip davon begriffen und kann darauf, glaube ich, sehr gut aufbauen. Im Endeffekt ist es ja, du schreibst eigentlich nichts anderes auf, wie was der Code eigentlich macht, sage ich jetzt mal so ganz simpel. Also wenn, dann. Ne? Also wenn das passiert, mach das. Und dann gibst du noch irgendwie eine Unwahrscheinlichkeit ein und so weiter und so fort. Und es ist dann, wenn man erstmal angefangen hat und da reingekommen ist, gar nicht mehr so kompliziert. Jo. Das heißt, ich kann jetzt in Zukunft sogar vielleicht fast ein bisschen Tipps dafür geben, aber noch nicht. Es ist noch zu frisch, aber wenn ich da durchgestiegen bin, habe ich es dann, glaube ich, verstanden.
Ja. Okay.
Und wie gesagt, mehr von Entwicklung dann gerne im Zusammenhang mit dem Death Diary, was ihr euch dann alle reinziehen müsst und kommenten müsst und sagen müsst, wie geil es ist. Ja. So, das bei mir, Daniel, bei dir irgendwie aktuell. Du hast ja auch irgendwie gemeint, du warst heute nur am Schwitzen und am Schaffen.
Ja, ich war heute mal richtig brav. Nachdem ich gestern irgendwie gemeint habe, ich muss mal wieder hier mit dem Dominik einen abrocken. Wir bereiten da gerade gitarrenmäßig was vor. Das darf ich aber noch nicht verraten, was. Aber ich habe heute richtig so Steine geklopft in meiner kleinen Zwergenmine hier. Irgendwie so, schau mal gerade auf meinen Zettel, ungefähr fünf Games was abgeliefert. Juhu. Ja. Und auch eine schöne Szene möchte ich euch noch beschreiben, wo ich mir wieder gedacht habe, ja, das ist ein Leben, wo ich da stand mit meinem Keyboard hoch in der Luft, schüttelnd, weil mein Sohn gemeint hat, er muss meine Gitarrenplektrin zwischen die Keyboard-Tasten stecken.
Ja, das ist ein gutes Recht.
Wo sie, und zwar gleich alle 6 Stück, die ich da liegen hatte.
Das ist ein gutes Recht.
Und ich so, oh, scheiße. Und dann stand ich erstmal 5 Minuten da, im Keyboard, schüttel, so Frau Holle-mäßig.
Cool.
Scheißdreck. Ja, aber das sind so die Highlights in meinem besonders tollen Leben.
Apropos, ja, aber dann hat doch ganz ehrlich recht. Also ich meine, die passen doch ganz genau in diese Schlitze da rein.
Ja, die kommen vor allen Dingen nicht wieder raus.
Ja, ich hoffe, du hast nicht mit ihm geschimpft. Also ich würde das genauso machen. Selbst jetzt noch.
Ja, ich merke schon. Natürlich habe ich geschimpft.
Echt? Du bist voll der Unvater, ey, wirklich.
Hast du eine Ahnung?
Jugendamt und so.
Ja, ja. Erstmal selber hier zeigen, dass du was stemmen kannst da in der Richtung.
Ich, gib mir noch ein bisschen. Gib mir noch ein bisschen.
Okay.
Bin noch nicht so alt wie du. Hab ja noch ein paar Jährchen.
Naja. Okay, ansonsten mal zu erfreulicheren Dingen. Gibt es da vielleicht das ein oder andere Computerspiel, was sich irgendwie in dein Gesicht geschlichen hat?
Jo, endlich wieder. Also es war ja so, dass ich jetzt die letzten 3 Wochen irgendwie extrem unterwegs war. Zum einen, glaube ich, habe mich beim letzten Mal schon ausgeheult. Erst war ich irgendwie in Dresden gewesen, saufen bis zum Umfallen. Dann war ich, hatte ich zwei Kumpels hier gehabt, da kam ich dann auch nicht wirklich zur Ruhe. Und dann letztes Wochenende waren wir in Hamburg. War es auch so lustig. Wir waren da ja auf der Reeperbahn und in der Herbertstraße und das ganz abgespaced gewesen. Ganz, ganz andere Welt. Also,
Oh
ich habe
ja.
übrigens auch einen Strafzettel. Ich ziehe den Staat mittlerweile. Ja, ich habe wieder einen Strafzettel bekommen.
Aha.
Und zwar, weil ich auf der Reeperbahn mit einer Glasflasche rumgelaufen bin. So.
Ach
Also,
ja.
so
Okay.
viel zum Thema. Bitte. In Hamburg auf der Reeperbahn nicht mit Glasflasche rumlaufen. Auch wenn euch der Kioskmann sie vor einer Minute noch verkauft hat, nicht machen, kostet 15 Euro.
Ja, das da kann man sich natürlich verleiten lassen, das ist natürlich klar. Also wenn man so die Flasche in die Hand gedrückt bekommt, da könnte man der Versuchung erliegen, sie sozusagen zu nehmen, aber sofort Strafzettel. Gleich vom
Ja.
Kiosk-Typen, oder?
Gleich vom Tier. Ah, bitteschön, hier.
Hier,
Das
Ihr Bier.
macht 1,50 Euro und
Hier,
nochmal
nehmen Sie
15
es mit,
Euro,
nehmen Sie es mal in
bitte.
die Hand. Knips,
Ja?
Foto, was?
Knips, danke. Ja, so machen die da ihre Kohle. Nee,
Cool.
nee, war sehr abgespaced, Hamburg. Dazu ganz kurz. Ich habe tatsächlich auch gesehen, wie so eine Nutte das Fenster aufgemacht hat und so Wasser auf eine ältere Dame geschüttet hat, die dann da so am Eingang der
Ah.
Herbertstraße stand und irgendwie mit Fotze bezeichnet und irgendwie dumme
Schön.
Hure. Sehr lustig. Eine Prostituierte, die eine alte Frau Hure nennt. Das ist auch
Ja,
sehr
das ist
paradox.
natürlich echt eine fiese Beleidigung.
Ja,
Ey, du
naja.
scheiß Game Designer. Ey,
Ja,
du.
aber die weiß ja nicht, wovon sie spricht, würde ich mal sagen, wenn sie es als Hure
Ja,
bezeichnet.
ja.
Naja, gut, und auf jeden Fall hat sich da dementsprechend mein Zocken ziemlich nach hinten verschoben, zumal ich mir ja auch selber die Bürde auferlegt habe, dass ich mir Brutal Legend gekauft habe, fast zum Release, es aber nicht angefasst habe bis zu diesem Wochenende. So, weißt du, wie die verbotene Frucht lag es bei mir sogar auf dem Wohnzimmertisch. Ich habe es aber nicht eingelegt, bis jetzt auf dem, bis zu dem Wochenende hier jetzt. Aber da komme ich gleich zu. Vorher wollte ich noch kurz wirklich mich sehr kurz fassen, weil es gibt eigentlich sehr wenig darüber zu sagen. Und zwar Uncharted 2 habe ich gespielt im Laufe der Woche. Habe auch ja, so ein letztes Wochenende kurz damit angefangen. Also es hat mich so ungefähr eine Woche mittleren Hardcore-Gamens lang gefangen. Also mittleres Hardcore-Gaming heißt 3 Stunden pro Tag. Ja? So habe ich daran gezockt. Und also insgesamt dann auch am Ende tatsächlich 15 Stunden Spielzeit gehabt. Was mich sehr gefreut hat, wirklich hat nicht aufgehört. Und ich kann zu dem Spiel einfach nicht viel sagen, außer es ist halt einfach durchgängig geil. Es macht alles richtig.
Ich höre auch nur Gutes.
Ja,
Außer
und
natürlich,
deswegen.
dass es irgendwie PlayStation exklusiv ist, oder?
Ja, das ist
Das ist
natürlich
der
schade.
einzige Patzer. Dann bin ich nämlich außen vor.
War ja der erste auch schon. Aber das ist auch tatsächlich so ein, also Kaufargument. Weiß ich nicht. Das Spiel ist wirklich einfach durchgängig gut. Kann dazu echt nicht viel sagen. Es macht einfach alles richtig. Es hat aus den Fehlern oder den Schwächen des Vorgängers gelernt. So. Was ja zum Beispiel cool war, die Klettereien im ersten Teil haben ja damals schon richtig viel Spaß gemacht, waren aber viel zu wenig, haben sie total nachgeholt. Und jetzt haben sie irgendwie die Stealth-Elemente noch ausgebaut. Und die Animationen sind super wunderschön, die Story ist geil, die Charaktere sind glaubwürdig. So, das ist schon mal ein ganzes Review. Das Spiel ist der absolute Hammer. Es ist jeden Penny, Cent, Pfund, was auch immer wert.
Geld-Zurück-Garantie?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kriegt sogar die Geld zurück auf die PlayStation noch dazu. Also falls ihr euch die extra deswegen kauft. Und wenn das
Muss
einer macht,
gucken.
wäre ganz cool, weil die neue PlayStation Slim, die hätte ich gerne. Also kann ruhig einer reklamieren. Ich kaufe sie ihm dann ab. Für aber gebraucht, ne? Natürlich.
Apropos, wenn ich mal zwischenhaken darf mit einem aktuellen Thema. Apropos neue PlayStation. Hast du gehört, es gibt dann noch ein Nintendo DS? Die haben sie gerade
Echt?
announced. Kurz nach ihrem komischen, keine Ahnung, klapp mich tot,
DSi, ja.
DSi. Jetzt haben sie noch eins announced. Ein
Ah, mit
Nintendo
8 Kameras.
DS XL.
Aha, und was
Also
macht der
die
jetzt?
schmeißen jetzt quasi DS raus im Monatstakt so ungefähr, um einfach jedem eins
Was
aufs
macht
Maul
denn
zu hauen.
der
Der
Nintendo
ist,
DS XL?
ich glaube, ein Zentimeter größer oder so. Oder ein Inch größer. Also
Der
irgendwie.
Bildschirm ist größer
Ja.
oder was? Oder wie?
Genau. Wird langsam
Kann
zum
man auch einen
Laptop.
Laptop nehmen, höre ich hier aus dem Off gerade.
Ja, wird langsam zum
Ja.
Laptop, ja. Aber
Na
ich finde es
gut.
echt richtig cool. Das wird langsam wie so ein PC, finde ich. So, du gehst mit deinem frisch gekauften DS nach Hause.
Genau,
Unterwegs
und
kriegst du
dann
eine
raus.
SMS, dass eine neue Version rausgekommen ist, so ungefähr.
Cool. Ja, nö, bin ich nicht mit dabei.
Ist albern, oder?
Ich hab mein DS und das ist gut.
Na, ich finde es einfach krass. Wie kann man die Leute so verarschen?
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Naja,
Weiter.
solange die Leute sich verarschen lassen. So, mein kleiner Arsch.
Ja.
Also Uncharted hake ich hiermit ab. Ist für mich der neue Indiana Jones. Sehr lustig. Diana fragte mich so: Hey, wenn es schon so ein neuer Indiana Jones ist, sollte man daraus nicht einen Film machen? Und dann meine ich auch nur so: Nee, bitte nicht, bloß nicht. Also erstmal ist das viel länger und besser als ein Film. Und da brauche ich keinen Film von. Also das spiele ich einfach so und fahre den geilsten Film. Ich kann das wirklich nur empfehlen. So, und dann war dann aber Wochenende nach einem nach einer langen Arbeitswoche. Und für mich war dieses Wochenende, habe ich alles abgesagt, Duschen entsagt, Umziehen entsagt, Zähneputzen entsagt, Sex
Also,
entsagt.
so wie immer halt quasi. So ein ganz normales Wochenende.
Nur mit Sex entsagen kam noch dazu. Ja.
Also.
Und ja, habe wieder aufgeräumt bei mir schön, alles sauber gemacht und habe mich dann rund um die Couch in meiner Dolby-Digitalanlage richtig schön zeremoniell die DVD dann eingelegt. Und ich muss dazu sagen, ich habe
Jana
wieder schon das
hat noch die
Bus.
Spülmaschine angeschmissen.
Jana hat noch schnell die Spülmaschine angeschmissen, ganz genau. Ja, ganz klassisch. Ja, und dann habe ich angefangen und dann habe ich festgestellt, okay, schade, dass ich die Demo gezockt habe, weil das hat mir dann ein bisschen den Spaß geraubt, weil die Demo und das Intro des Spiels ja eigentlich genau dasselbe sind. So, das heißt also, das, was du die erste halbe Stunde erlebst, ist super funny und super interessant. Aber es dann nochmal zweimal spielen und halt irgendwie so ein bisschen, also es hat mir einfach den Drive und so die Faszination ein bisschen
Das
rausgenommen.
habe ich jetzt auch festgestellt, weil wir bewegen uns ja hin zu einem Zeitalter, wo die Demos irgendwie immer fetter werden. Ich lade dann teilweise schon einen Gigabyte runter oder
Ja.
was. Und irgendwie so lang sind, dass ich festgestellt habe, zum Beispiel bei Splosion Man ist mir das aufgefallen, dass ich habe die Demo so lange gezockt, bis ich
Ich
kein
auch.
Interesse mehr hatte an dem
Ja,
Spiel.
genau, das habe ich mir auch gedacht.
Oder zum
So,
Beispiel.
okay, ich habe jetzt alles gesehen, ich wüsste nicht, was mir das Spiel jetzt noch mehr bieten
Genau,
soll,
da
das
waren
war
irgendwie
halt.
Splosion Man, weil ich weiß nicht. Mehrere Level, so eine
Ja.
halbe Stunde gespielt, hörte nicht auf, warum soll ich es kaufen? Weil ich hatte dann irgendwie eigentlich keine Lust mehr. Und zum Beispiel Fuel, das habe ich mit meinem Sohn eine Zeit lang gespielt, das ist dieses Open World Motorradspiel, Endzeit, irgendwas, mit dieser riesigen Welt. Da kannst du in der Demo fahren, du kannst halt einfach 10 Minuten geradeaus fahren. So viel
Ja.
Welt haben die da freigeschalten. Ich wüsste gar nicht, mehr brauche ich nicht. Also, ja, also, weißt du, was ich meine?
Das ist ganz interessant, wo du das sagst, weil jetzt für Hard Tomorrow müssen wir auch quasi eine Trial machen. Das ist ja auch, du musst ja für jedes Indie-Game auch quasi eine kostenlose Demo-Version haben.
Ja.
Und das ist auch sehr interessant, weil ich muss da jetzt auch schauen, was geben wir denn preis? Geben wir alles preis und was geben wir nicht preis? Aber wollen wir damit auch gleichzeitig den Kunden doch locken? Und so, das ist relativ interessant, wenn man dann erstmal so auf das tatsächlich machen muss.
Ja, wir können halt
Aber
zum
ich.
Beispiel statt der
Ja.
coolen Hard Tomorrow Musik können wir irgendwie sowas auf schief gestimmten Gitarren, so Klang, so Country Sound
Ja.
und dann halt mit so Vocals irgendwie.
Ja, aber also ich
Du
meine,
Geizhals, kauf das Spiel.
so lustig das jetzt auch ist, aber ich meine, genau sowas ist es halt. Also sowas wie Musik kann man zum Beispiel nicht rausstreichen, weil das einfach ein großer Teil des Spielgefühls einfach ausmacht jetzt bei Hard Tomorrow. Und das ist echt sehr interessant, wie macht man es halt tatsächlich. Aber nächste Woche dazu sicherlich mehr.
Ja, eben, warum ich das jetzt eben gesagt habe, war eben nur, mir ist auch aufgefallen, dann habe ich mir eins dieser Spiele gekauft, wo ich schon diese saulange Intro gespielt habe, eben halt Wolverine.
Ja.
Und sie haben ein bisschen was verändert, aber du spielst natürlich echt erstmal die 20 Minuten oder so genauso nochmal mit allen Cutscenes. Das ist schon irgendwie dann der Haken an der ganzen Geschichte, finde ich. Weil,
Ja.
weißt schon, so dieses, wow, ich habe das neue Spiel, ist es endlich da, pack aus, leg ein. So, jetzt spiele ich schon mal das alte Zeug, was ich schon kenne. Lalalala. Weißt du, was ich meine? Das killt einem irgendwie voll diesen.
Das hat mir das echt gekillt. Ich meine, gut, das kann man natürlich bei so großen Spielen kann man das einfach umgehen, indem man, sage ich mal, aus dem Spiel mitten raus was nimmt. Oder wie du sagst, hey, man formt extra für das Spiel nochmal so eine richtig coole
Yeah.
Demo, so die knackige. Ja, war jetzt im Falle von Brutal Legend echt doof. Ich werde auch nicht der Einzige sein, dem es so gegangen ist, weil ich denke mal, jeder, der irgendwie drauf gewartet hat, kam nicht drum rum, die Demo mal zu zocken.
Ja,
Und
jeder.
ja,
Jeder,
da kam
jeder.
halt, ja, du bist ja ein Kacknoob.
Ja, stimmt.
Naja, und
Aber warte mal ab,
als
was ich
jeden.
aktuelles spiele. Warte mal ab.
Ja, ich kann es schon vermuten. Sowas wie irgendwie, hey, ich spiele jetzt Contra oder Super Mario. Nee. Und dann habe ich mich halt dann da nochmal durchgespielt durch das Intro. Und dann wurde man leider, wie es die Zeitung halt gesagt haben, doch etwas enttäuscht, weil das Niveau der Demo einfach nicht gehalten wird. wir geht dann sehr schnell über in, hey, folge den Hauptmissionen. Die sind dann auch meistens relativ individuell. Oder entscheide dich halt, dass du Nebenmissionen machst. Und die Nebenmissionen sind halt auch irgendwie nur 5, 6 verschiedene. Und die Questgeber an den Missionen haben auch nur 3 verschiedene Sätze, die sich dann gerne wiederholen. Die sind dann zwar auch funny, aber die sind halt dann einmal funny. Das, ich meine, du weißt ja, wie es ist. Ich meine, ein Witz sehr gerne, aber ein Witz dreimal ist halt dann irgendwie beim dritten Mal nicht mehr witzig.
Ja.
Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, weil das war ja auch so eine ziemliche Zangengeburt eigentlich, Brutal Legend, ne? Das war ja erst irgendwie Activision und die sind dann abgesprungen und dann irgendwie kurzzeitig keiner mehr, der das machen wollte. Und das war doch Activision, oder? Oder erzähle ich da jetzt? Nee, doch, doch, das ist im Zuge der Fusion, glaube ich, haben die aussortiert. Und da, ich glaube, da haben die Brutal Legend rausgeschmissen. Naja, und auf jeden Fall kam dann wohl EA als der tolle Retter. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass Tim Schäfer so auch wirklich vielleicht mit der Demo pitchen war, ja, und meinte so, ey, das Game will ich machen. Und dann aber irgendwie EA gesagt hat, ja, nö, zu viel Geld schon verschwendet und wir müssen das jetzt kürzen. Was habt ihr für Features? Aha, okay, die 5. Ja, dann macht jetzt irgendwie für die 5 Missions macht ihr jetzt irgendwie 20 Mal Missionen und dann hauen wir das Ding in eure coole Open World, die ihr gemacht habt. Und dann ist auch gut. Und das kommt mir halt stark so vor. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, weil ich würde auch gerne mal wissen, was ich mir halt vorstellen kann,
ist, dass die Leute das mal wieder das Big Picture aus dem Auge verloren haben, weil du hast da halt 100 Songs, du hast irgendwie VIPs, also quasi Berühmtheiten, die auftreten, die eine extra Rolle bekommen haben. Weißt du, ich meine, das sind so viele Sachen, die nichts mit Spielspaß zu tun haben.
Ja, ja, aber Daniel, genau das ist ja der Punkt. Ich glaube, das Big Picture ist auf jeden Fall erhalten geblieben, weil das Spiel ist durch und durch Metal. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist halt das absolute Metal-Spiel, definitiv.
Weißt du, was ich meine? Dieses, wenn man was zusammenbaut, so mit der Lupe an dem Puzzle sitzt und am Ende geht man 2 Schritte zurück und sieht, es ist alles irgendwie schief oder verzogen. Das kennst du doch selber. Dieses Rapid Prototyping, was man extra macht, damit man merkt, macht das alles wirklich Spaß. Und ich glaube, da ist ihnen dann irgendwann aufgefallen, scheiße, irgendwie, irgendwas stimmt dann nicht. Ach, egal, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Verdammt, jetzt machen wir es
mal zu Ende. Also ich würde da sehr gerne mal wissen, was der Tim Schäfer dazu sagt, weil wenn der da 100 Pro dahinter steht, hinter dem Spiel, dann hat er, ach, ich mache mir immer mehr Feind, aber dann hat er es halt ein bisschen verbacken oder dann hält es zumindest nicht die Qualität von der Art Spiel, wie man es halt gewöhnt ist. Weil
du machst zum Beispiel echt keine Feinde, ehrlich gesagt, weil jede Meinung, die ich gehört habe, war so ähnlich so. Boah, geil haben muss und am Ende so ein bisschen so.
Ja, ich sag dir also auch, nachdem ich so ein bisschen, ich habe ja extra nicht groß Reviews gehört, man kommt aber nicht drum rum, irgendwie eine Meinung zu hören. Und die meinten alle so, ja, aber Gameplay. Und ich meinte dann, ja, aber ist mir doch egal. Also, wenn der Humor stimmt und die Welt stimmt, alles, dann nehme ich das alles trotzdem in Kauf. Ich habe das ja auch in Kauf genommen. Ich habe es jetzt auch innerhalb von einem Wochenende, ja, es ist sehr kurz, durchgespielt. Und mein Resümee ist halt einfach, es hätte halt viel besser sein können, aber es hätte dann auch ganz anders sein müssen. Es ist ja, wie du weißt, wahrscheinlich ein Strategiespiel auch, ne?
Ja, das habe ich gehört, dass das viele Leute dann irgendwie so ein bisschen verwundert hat.
Das hat mich jetzt nicht mehr verwundert, weil ich das ja auch wusste, aber ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen so, ey, wir müssen auch Multiplayer machen und deswegen, das funktioniert voll gut, wenn wir den Strategiepart da irgendwie pushen, also Dann kam mir das Spiel auch so ein bisschen wie ein Tutorial für den Multiplayer quasi vor, ne, dass du dich da so ein bisschen auch vorbereitest, was passiert. Und das ist halt, ich sag mal so, wenn die noch mehr Texte reingepackt hätten und noch mehr Witz, weil es hält auch den Witzstand der Demo nicht. Ja, ach so, es ist zwar immer noch witzig hin. Ja, das ist ja auch noch, das kommt noch so dazu.
Das ist so wie wenn man einen Trailer sieht von einer Komödie und hat alle guten Witze im Trailer schon gesehen.
Ja, aber nur müsste das eine Komödie sein, wo quasi alle guten Witze am Anfang erzählt werden. Also,
Aber
weißt du spielst ja die Demo und denkst, ey, Alter, ich spiele jetzt hier eine halbe Stunde und ich habe echt tatsächlich schon 6 Mal laut gelacht, ja? Und so ist es halt nicht mehr. Ich habe dann im ganzen Spiel vielleicht noch 2 Mal so vor mich hingekichert und ach, es schmerzt mich echt tatsächlich.
Egal, Schwamm drüber, Erde drauf und weiter im Text.
Es ist aber trotzdem ein gutes Spiel, ne? Nur mal so. Also man kann das schon machen. Wenn nicht Brutal Legend drauf gestanden hätte und es nicht Brutal Legend wäre, könnte man es, glaube ich, nicht machen, weil es auch nicht wirklich innovativ ist oder irgendwie. Aber es ist schon ein cooles Spiel und gerade als Rocker, der mal wirklich irgendwie metalmäßig weggeblasen werden will, kann man das machen. Ich
Aber
möchte nur sagen,
merkst du wieder?
es gibt einen Berg von Marshall Amps. Weißt du, der steht da halt einfach so. Das ist der Berg der Marshall Amps. Das ist so. Und irgendwie davor sind Möwen und die sind halt voll scheiße, weil die Möwen erzeugen dann Rückkopplungen und so Geschichten. Das ist, ja, naja, gut. Und was auch noch ganz lustig ist, also in dieser Welt, die haben halt alles, um die perfekte Metal-Welt zu sein. Die wissen aber so selber nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen. Also zum Beispiel, das ist auch nur vielleicht noch die letzte Anekdote, die Headbanger dort, ja. Die haben extreme Nackenmuskeln, die haben also die bestehen eigentlich nur aus einem Nackenmuskel, ja.
Ja.
Und da die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, benutzen sie halt ihr Headbanging-Skills, ja, um aus Felsen Steine rauszuhauen. So mit ihrem Kopf halt. Und bis dann halt quasi Eddie Riggs, der Protagonist, kommt und denen sagt: Hey, benutzt es doch für Rock, ja, euren Kopf halt. Und also es hat wirklich sehr gute Ansätze, aber naja, gut. So
Aber
viel dazu.
ist dir aufgefallen, auch wieder so ein Zeichen der aktuellen Zeit, was für Monster-Hypes wir inzwischen erreichen können. So,
Ja.
der
Die
Tim
gibt's ja schon lange.
Schäfer, ja, merkst du nicht, dass die Spiele in den letzten 5 Jahren viel mehr so
Richtung
zu
Rockstar gehen.
riesigen Blasen aufgebläht werden, wo du dann am Ende vielleicht sogar fast schon wieder enttäuscht bist, weil die Erwartungen so unglaublich phänomenal waren? Weil ich meine, der Tim Schäfer war in der US-Talkshow und der war irgendwie, der hat eine Anmoderation gemacht bei, ich glaube, beim MTV Music Awards. Ich meine, wann gab's das
Ja.
schon mal jemals? Also, nee,
Ich
Entschuldigung,
weiß.
das war in dem Fall der Jack Black als seine Metal-Rolle. Aber, weißt schon, krass, oder? Ich meine, dass du im Vorfeld schon so viele Leute sagen, boah, das muss ich haben, ohne zu wissen, ob das Spaß macht oder so. Das ist auch irgendwie, finde ich, so ein modernes Ding.
Ja, bringt aber jetzt was Gutes mit sich, und zwar, dass halt in Anführungsstrichen Rockstars mal endlich wieder geschaffen werden, auch aus dem Games-Biz.
Stimmt,
You know
ja.
what I mean? Also so das sind jetzt Persönlichkeiten. Jetzt, wo du gerade auch sagst, der Tim Schäfer ist eine Talkshow, das wäre vor 10 Jahren relativ unrealistisch so. Weißt du, ich meine, also ich finde es ganz
Ja,
gut,
ja.
Personenpromoting. Jetzt müssen die Games halt noch, also ich würde gerne mal mit Tim Schäfer, ich meine, wer würde das nicht, aber mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen und den mal einfach so ernsthaft und ohne, dass wir das Mikrofon anhaben,
Ja,
fragen, was er
natürlich, also
denn.
völlig, also ohne Interesse dran. Du, die Zeit geht uns aus. Ich habe noch
Die
zwei
Zeit geht uns
Minuten,
aus.
ich habe noch 2 Minuten,
Ui.
um zu sagen, was ich tolles spiele.
Okay,
Wein, Wein. Ich bin wieder auf die
ja,
hintersten Plätze
dann nur ganz
abgerutscht.
kurz. Und jetzt spiele ich Borderlands. Und es fängt mich schon mal an, ein bisschen zu catchen. Ist
Okay.
ganz interessant. Ja, ein schöner Diablo-Mix mit Item einsammeln. Netter Shell-Shading. Ne, weiß ich Bescheid. Kann man, glaube ich,
Shell
auch
Selling.
machen. So in der Games Academy, die spielen das alle wie blöd. Zumal auch der Online-Modus wohl ziemlich gut ist. Kann ich bestimmt nächstes Mal mehr dazu erzählen. Also es hat mich schon gecatcht jetzt noch nach einer Stunde Spielzeit. Ja.
Okay.
Aber Daniel, sag
Ja.
mal, was spielst du denn Heißes und
Oh,
brandaktuell?
jetzt wo du mich fragst. Ja,
Ja.
ich bin neulich an einem Computerspielladen meines Misstrauens vorbeigeschlichen und habe dort gesehen, dass jetzt inzwischen GTA 4 nur noch 30 Euro kostet. Und dann dachte ich, ach ja, jetzt haben wir es langsam mal vom Geld her, weil für 50 oder
Ja.
so letztens noch gesehen, 45 und so. Auf jeden Fall habe ich es jetzt mal mitgenommen, einfach so als Stück der Zeitgeschichte. Für alle, die jetzt laut buhen, ich habe ja erst seit ein paar Monaten eine Xbox, die ich mir quasi hab anschaffen lassen von einem meiner Kunden sozusagen für ein Spiel, für die Xbox, wo ich mitmache. Auf jeden Fall, ja, ich erlebe jetzt gerade schon sozusagen wieder so die Schattenseiten des Sandbox Gaming. Ich habe mich auch mit dem Jason drüber unterhalten, das werdet ihr gleich im Interview hören, wie wir gemeinsam GTA bashen. Und Fallout. Ja. Entschuldigung. Nee, Quatsch. Genial dran. Ich meine, ich muss jetzt niemandem von dem Spiel erzählen. Das haben ja mehr Leute gekauft als alles andere, was jemals irgendwie hergestellt wurde.
Das haben
Aber
sogar mehr Leute gekauft, als wir Hörer haben. Stell dir das mal
ich
vor.
hatte, das ist eigentlich ein bisschen paradox.
Ja, total crazy.
Ja, ein paar von unseren Hörern haben es wahrscheinlich zweimal gekauft. Nur so kann die Zahl Sinn ergeben. Also, was ich schön dran finde, sind zum Beispiel Animationen. Da merkst du so ein bisschen so, auf was man eigentlich nie so achtet oder was man eigentlich als selbstverständlich ansieht, sozusagen bisher. Wenn ich mir das so angucke, der Typ setzt die Füße auf die Treppenstufen immer genau richtig
Ja,
ab.
genau. Also das zum Beispiel. Und wie er die Treppenstufe runtergeht, ne? Auch
Super,
so.
super. Und du.
So wie ich sie manchmal auch runtergehe. Also das ist halt echt schon sehr real,
Ja,
das
da
stimmt schon.
merkst du erst, Shit, ich habe mich so dran gewöhnt, dass die Charaktere ihre Zehenspitzen in die Treppenstufe
Ja,
reinstecken oder so
das geht ja auch
drüber
anders. Ja.
schweben oder halt du gehst auf ein schräges Geländer zu, also so eine schräges Geländer von der Treppe und wenn du dich da hochziehst, dann fasst du halt so richtig an dieses schräge Geländer dran, setzt die Füße richtig ab auf den, das ist unglaublich. Auch so, ich bin so einen Schritt auf so einen Abhang zugegangen, da war so eine kleine Böschung. Dann hat er quasi den Fuß oben drauf gesetzt, so ganz lässig, so, also
Das macht
Wahnsinn.
Uncharted auch sehr gut.
Oder
Also,
halt auch natürlich
aber
dieser ganze Sarkasmus, wo ich viel von gelesen habe, so diese Webseiten, das ganze Breite von dem Spiel, diese ganze Gesellschaftskritik und so. Was halt irgendwie mich total anarscht, ist, dass ich überhaupt gar keine Wahl habe, was ich tue, so ungefähr, also fast keine. Und dass es sich überhaupt nicht lohnt, in dieser riesigen Welt rumzufahren, weil mir nach und nach irgendwie mal eine Location freigeschaltet wird oder ich eigentlich immer nur zu den drei, vier Leuten da.
ja, das kommt aber alles.
Kommt dann
Also,
mal.
ne, das kommt ja mit der
Kommt dann
Zeit, wird
mal.
es freigeschaltet. Und gerade auch am Anfang macht es noch nicht so viel Sinn, wenn du nicht cheatest, weil du ja noch nicht Zugriff auf viele Waffen hast und so weiter und so fort.
Ja, ich
Das
weiß
gibt
auch
dem Spiel
nicht.
nochmal, also das geht
Ja,
noch richtig rund.
ich spiele noch. Ja, bisher hat es mich ein bisschen angearscht, dass ich eigentlich keinerlei Kontrolle habe. Ich meine, das ist dann lieber gleich linear wie Mafia, wo ich mich ja reinsetzen konnte. Eins meiner absoluten
Ja.
Lieblingsspiele. Und das suggeriert halt, das ist halt eben diese Illusion. Jason redet nachher auch drüber. Das suggeriert halt irgendeine Art von Freiheit, die eigentlich nicht wirklich da ist oder zumindest nur sehr beschränkt da ist. Ich kann mir halt aussuchen, welche der fünf Spielzeuge ich aus meiner Kiste nehme, sozusagen, statt quasi linear die angeordnet zu bekommen. Arscht mich ein bisschen an, aber es sieht hübsch aus und ich kann viele Sachen zu Schrott fahren.
Um den Ganzen noch ein bisschen einen aktuellen Stand zu verpassen, es ist ja jetzt auch The Ballad of Gay Tony auf dem Xbox Live Marktplatz zum Download erhältlich. Ja, das ist ja jetzt auch gerade letzte Woche, glaube ich, rausgekommen.
Na, für PC gibt es, glaube ich, jetzt auch diese Edition, wo alles drin ist.
Ja,
Ja,
gut.
wo alle
Irgendwie die
Add-ons
Ballad of Gay Tony kommt noch mit Fallschirmspringen und so einem Panzerwagen noch dazu. Finde ich ganz interessant. Zumal Fallschirmspringen über Liberty City kann ich mir gut vorstellen. Würde ich gerne
Ja,
mal machen.
ich sag da gleich mal zu, dass ich mir bisher einfach noch nie irgend so ein Add-on gekauft habe, weil das für mich eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Auch irgendwie zu spielen, die mir einigermaßen gefallen haben. Ich sehe da irgendwie für mich jetzt noch nicht den Sinn. Wenn ich das Produkt so in sich geschlossen genieße oder genossen habe, ich weiß auch nicht, immer dieses ewige Tote wieder mit Elektroschocks zum Leben erwecken.
Nö, das sehe ich aber jetzt nicht so, ganz ehrlich. Auch
Ich
gerade im Falle von GTA. Also
schaff's ja
die
nicht mal
bieten dir ja.
alle AAA-Spiele, die rauskommen, irgendwie einigermaßen zeitgerecht zu
Naja, gut, das
verschlingen.
ja.
Brauche ich nicht auch noch
Wenn
fünf Add-ons zu Fallout kaufen oder so ein
das
Scheiß?
stimmt allerdings. Es ist ja nur so, dass zum Beispiel du ja eine komplette Einzelspielerkampagne noch dazu. Du bekommst ja nicht irgendwie noch fünf neue T-Shirts und acht neue Nebenmissionen, sondern das ist ein richtig neues Kapitel. Und die nutzen einfach nur die Stadt und erzählen quasi eine andere Geschichte. Also du kriegst fast eigentlich nochmal einen neuen Titel. Mit
Ja.
weniger Umfang, aber halt ein anderer Story. Also gerade im Falle von GTA finde ich die Add-ons eigentlich ziemlich fett.
Ja, aber ich
Jetzt.
glaube, also mir reicht das jetzt dann erstmal schon.
Ja, du hast auch keine Zeit. Man sieht es ja daran, dass du jetzt erst GTA 4
Ja,
zockst, dass du
aber hey, die
keine Zeit
Zukunft
hast.
jetzt, wir müssen zum Ende kommen, die
Ja, ich
Zeit geht uns
weiß.
aus. Wir
Ja.
waren jetzt wirklich mal super kurz, wir waren jetzt ungefähr nochmal so lang wie der Jason. Also viel Spaß, Leute, bei einem 90-minütigen Podcast.
Aha.
aber ich meine, die
Gegen
Zukunft.
aller Kritik. Wir
Ja,
scheißen einfach drauf und
wir
machen es noch
machen es uns
länger
immer
anstatt
länger.
kürzer.
Bei uns ist alles länger. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Was ich kurz sagen wollte, der Ausblick ist ja grandios. Ich meine, jetzt steht uns an, nächsten Monat oder eigentlich diesen Monat schon Dragon Age mit den immens krassen Reviews und ich verfolge es seit der ersten Ankündigung und schleiche drumherum und ist halt nicht so freiheitsliebend, wie ich es eigentlich mag. Scheiß drauf, weil die Dramatik soll extrem gut sein, habe ich gelesen. Dann irgendwie im Januar kommt Mass Effect 2.
Ja, es kommt ja noch Call of Duty, nichts vergessen. Ne? Das
Wen
steht jetzt
interessiert
auch
denn
schon
der
sozusagen steht vor der Haus.
scheiß
Ja,
stupide
nur mal so, wenn du,
Geballerdreck?
ja, wenn du jetzt schon erzählst von neuen Games, die anstehen. Außerdem ist Call of Duty wird ein Hammer. Ich stehe zwar auch nicht so
Ich
drauf
kaufe mir
wie
den
der ganze Rest
Soundtrack.
der Welt, aber es wird trotzdem der Hammer. Also
Ist der
komm.
Hammer! Vor allem
Na
wird es
ja,
auch
man muss noch mal jetzt hier,
hammerteuer.
oder?
Hammerteuer und.
Ja, Hammer teuer, das stimmt.
Ja, nee, Hans Zimmer Soundtrack, das muss natürlich her.
Es kommen ganz viele krassen Games.
Aber das werde ich auf keinen Fall spielen. Du weißt, ich spiele eigentlich fast nur mit meiner Frau zusammen irgendwas. Was soll ich mir so einen stupiden Militärgeballer-Geklöns da irgendwie ins
Weil
Wohnzimmer
er
stellen?
Hammer inszeniert
Oh
ist.
ja,
Deswegen.
Hammer. Du, guck mal, kann mich nicht beklagen. Also jetzt im Januar Mass Effect und kurz drauf Mafia 2. Reib,
Ja,
reib.
ja. Aber wie ich schon mal sagte, Daniel, das ist das Schöne. Wir werden unser Leben lang immer wieder neue Games zocken und uns immer wieder auf neue freuen
Ja.
und immer wieder mittendrin auch enttäuscht werden.
Ach, jetzt wird es irgendwie so noch so
Oh, ist
philosophisch und so
egal.
lagerfeuermäßig. Ich glaube, jetzt kommen wir dann auch mal zum Ende, beziehungsweise zu Part 2 von unserem wunderschönen Podcast, wo ihr jetzt hauptsächlich mich hören werdet und den Jason Scott aus USA, den ich auch gleich nochmal vorstelle, falls ihr inzwischen eingeschlafen seid und vergessen habt, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe. Wir sagen auf jeden Fall schon mal Tschüssi.
Winky Winky.
Macht's gut
Ja,
und
Daniel.
ja.
Alle Zuhörer, danke für euer Feedback und feedbackt uns weiter und backpfeift uns weiter
Ja.
und
Nächste Woche haben wir auch
empfehlt
ein
uns
schönes
weiter.
Interview. Das ist auch schon im Kasten. Da könnt ihr euch auch freuen. Da geht es auch richtig schön zur Sache. Das heißt, wir hören uns eigentlich in einer Woche wieder. Macht's gut.
Alles klar. Tschüss an alle.
Hello to Bla Quadrat and a big welcome and hello to Jason Scott, all the way from the United States.
Hello.
Hello. And it's a tough task to introduce you actually, because you are doing a lot of different things. Basically, you are a computer historian, as you might know, and a collector of retro memorabilia, an archivist. You are also a director of two documentaries, one about bulletin board systems, which are sort of the forefathers of the internet, which we know today. And also another documentary about text adventures, which interests me deeply. And you also worked for Psygnosis, which hopefully some of you might still remember as providing some of the best games for the Amiga. And you're also the owner of a Twitter cat, which has astounding 1.3 million followers, I think.
Yeah, it's pretty much. No, I noticed that with you, where you found a lot of my stuff, and yeah, it's funny because I've been seriously weblogging for the last, oh, I want to say 4 or 5 years, and for an experiment, there was the 1 year when I did it every day. Later, I did it 5 days a week, and one of the side effects of that is that you end up creating an enormous amount of information about yourself.
Yeah, and you're also fundraising to finance all your different personal huge projects.
Oh, yeah, the fundraising thing has been a lot of fun to see the reactions.
And as I heard, you will do some live broadcasting interview thing on November the 4th to promote your fundraising.
Yeah, I'm probably going to announce that today. Probably next Wednesday, I'm going to do what I call a Scott-a-thon and go ahead and, from like, I don't know, like 6 p.m. till midnight on Wednesday night, put myself online, surround myself with computer history, and just rant for 6 hours and react and see if questions come through. It's funny, I've been interviewed a number of times because, as you've seen, I'm somebody who can consistently produce content, and there was one that I'll always remember because it was about 3 or 4 years ago, and it was during the height of the everybody wants to have a hacking radio show period, and I'm being interviewed by these two kids, and one is in Philadelphia, which was about 270 miles from my home, and another one I believe was in New York, so he was a little less than 200 miles. And we're doing the interview, so they're not in the same room, and they're interviewing me. And halfway through, one of them tells his, like, he yells down at his mom. And what it is like his mom says, "You have to study for your bar mitzvah." And he's like, "Can I do it in an hour? I just need to finish this show." And she says, "Okay." And he does it. So that means he's not 13 yet. And so he's 12 years old running a audio broadcast with somebody who is hundreds of miles away, and his co-host is, you know, not anywhere near him either. And I was just blown away that, like, now kids are just utilizing this with no second thought to it. It's just, oh, of course, there's a worldwide network everywhere, and everyone is absolutely connected by it, and I can use it all the time for free in any way I want to, and I wish to do a radio show.
Yeah, and you were also one of the guys saving all that GeoCity stuff when GeoCity was turned off recently.
Less to say GeoCities was great than just to have that information. You know, the dream is already coming true, by the way. There's already three or four sites now. There's ours, geocity.es. geocities.ws, and there's RioCities. And we're all talking. All three of us are now in conversation, and we are all sharing data. And we are all working together at various bits, and we're going to basically synchronize all of our collections.
I love it how you make things happen.
And the problem was with GeoCities, the unique to me aspect of GeoCities was that the vast majority of accounts, probably 99%, were under 15 megabytes and were years old. And with a few exceptions, I certainly contributed. I was asked to write an article recently and curate some of them, although, of course, they haven't gotten back to me. I sent them all the information. But it was an interesting exercise to kind of go through the material. And there were a few people who had, like, sites that they had maintained carefully up through to September and October of 2009, at which point they were like, oh, man, it's going down. It's been great here. Thanks, everyone, for following me here. I've now moved here. And these people were considering it to be their justifiable, pleasant home that they did work on. You know, there's no... The perception that it was like a series of dead sites that had no continual use is wrong.
Yeah, as you say, I think the people involved, they do not really care about the importance or whatever. It just doesn't make any money, kills a lot of space, or maybe the traffic, I don't know.
It had truly, like, been abandoned as a property. And part of that, of course, was that Yahoo has been laying off people in droves. And along with that comes a lack of, you know, an example that I might give, terrible example, but I'll use it anyway, is when I worked for my video game company in the 90s, right towards the end, and we're talking like the last 3 or 4 months of the company, one of the sales guys, Keith, had come up with this pretty relatively brilliant idea, which was Psygnosis had $30 to $40 games, and they basically came out with a repackaged cheapo version of all the games. And these could be sold for $10. And it was a very smart move financially. But what it came down to was it kind of, like, basically what we did, what they came out with to do this was they had me, a guy who, of course, had not really, I mean, I'd met the developer of one of the games kind of socially, but that was it. My job was to come in while also running the help desk to type in the instruction manual for these games into text files, I might add. And these text files would be put on the CD along with the game. So instead of being a bunch of floppies, it would be one CD and an installation and an instruction manual that's basically a text file that I wrote based on this graphical, published, produced, you know, in other words, somebody had worked relatively hard to make an instruction manual, and somebody had worked really hard to integrate the thing so that it would boot properly. And then now here was a second group of us who, just to make a cheaper version so the game could continue to be sold, kind of were tasked with just creating as competent a mix of the original. And at this time, they were closing the office that I was in. So at the end of the at the end of the instruction manual, I typed in the names of everyone who had worked in this office that was being closed and wrote, and paste Resequat, which is the last lines of The Cask of Amontillado by Edgar Allan Poe, and put that at the end of the thing. So it was, you know, it was like, here's this manual. Oh, and by the way, this is being done in an office that's being closed down. So here's everyone who's in the office. See you later. And that was all just kind of thrown in there, right? And there was no whatever. And so basically, at the end of what was probably a lot of crafted work, now, in one case, you had a game where the guy had worked on it for 6 years, and then I was given basically 6 hours to repackage his game. A lot of that is happening here with GeoCities and stuff where, you know, I mean, we're kind of coming along, and we're absorbing it as best we can, and we did all these things to make it all work, right?
It's interesting. I really loved Psygnosis back in the day. I have been to an Amiga convention in 1990, which was obviously my first. I was 13 years old, and I even played some Psygnosis games, and I really loved them. And it's interesting because I have worked in a help desk for a games publisher too, and right. sort of skipped over to different jobs from there. Mindscape, SSI
yeah.
was one of the companies we had the publishing rights for. And so I see some similarities there. And also the location was closing, yes. And I experienced almost the same thing, leaving with huge trash bags full of games on the last day.
Yeah.
Oh, so
they,
sad, so
they
sad.
You just kind of moved on, and it's funny to me because it won't fit in my text adventure documentary, but I did interview Mike Dornbrook, and Mike Dornbrook had been kind of one of the driving forces behind the success of Infocom. And Infocom, in a need to sell to a larger company, sold itself to Activision, and Activision really mistreated it, and a lot of terrible things happened to Infocom. Well, Mike Dornbrook left Infocom at that point, went to work for a company called Bafo Games, and then after Bafo Games, he ended up working for a company called Harmonix, who eventually created Guitar Hero and yeah. Rock Band. Well, at some point, buyout talks began, and Mike Dornbrook got right in there, and one of the companies that wanted them was Activision, and he was like, I don't think so. But beyond that, when the next company, when a company ultimately bought them, which was Viacom, he was responsible for their, he spent 6 months on it. He made sure that there were all of these provisions and all of these things put into the contract that would ensure that what happened to Infocom would never happen to Harmonix. So Harmonix continues to be in Cambridge. Harmonix continues to have autonomy in creating its games. They continue to have a whole variety of control that there's just no, there's none of the same mistakes. And but a company had to die for him to have that knowledge.
Yeah, at least some kind of happy ending somewhere.
You know, it's funny. It took me 2 years to interview him, not because I was busy, but because he was so busy. And he's easily the best interview I did of all of the documentary.
Your latest documentary about text adventures. I'm really curious about that. Tell us about it.
Okay. When I finished VBS the documentary, I encountered a lot of success and a lot of fan mail and a lot of just a lot of conversations that were really fun. And I had thought, well, what other things affected my youth? And one of the things that had affected my youth was text adventures. And, you know, for people who don't know what that is, I mean, you know, you're talking about essentially a text-based game that describes an environment that you then interact with in text and tell, you know, and indicate what should be done next, and the story continues based on how you move. And that's a very heady feeling. Perhaps, you know, in the modern era, there aren't many analogs. You have a lot of cases now where you know that you're a creature and you know you're in some location and you can shoot things and maybe you can pick some things up, but you don't have that sense of just utter freedom that a text adventure. And so for the early 1980s, lacking graphics, text adventures were the top sellers. They were easily the vast majority of the top 10 selling games. They were heralded as a new medium, a new breakthrough in storytelling. And then as graphics came along, they kind of faded in popularity until eventually they were kind of overtaken and lost utterly in the early 1990s. And in the modern era now, in 2009, people have no real touchstones for that outside of a few memories and a few groups who do work to keep it alive but are very reduced in number. And it's one of those things you either totally get into it when you find out about them or try them, or you just cannot believe somebody thinks this is fun.
Well, what I used to say is that books are still very popular and they have no graphics at all. And I think nobody disagrees that a good book can move you like nothing else because your own imagination is working with you.
Right. And that's really what it was working with people who were using these text adventures, was that, I mean, you would literally have an environment where you felt that you could do anything and that the onus was on you to figure out what to do. So you would say, oh, there's a dragon here, and the dragon is angry, and he seems to like food, but I don't have any food. I should do something that feeds the dragon. Maybe that will work. And then you go and you try to figure out in the world where a dragon's food might be, and you would interact. In other words, you know, it's not like a lot of games where you say, well, what variation of my weaponry will take this animal down? And you're trying to express everything you have. I'm not dismissing a game where you communicate with the world primarily through a controller and three or four buttons is bad. I'm not saying that. I'm just saying that it was a different experience altogether, and that's one that I think people who tried them loved. So when I wanted to do this documentary, I knew I wanted to talk to the people behind these to kind of get their outlook on it and talk to people who had played them and, you know, generally just have like a nice roundup of this medium, this strange and fun game type that people had played to great prominence and which now was still beloved. And so that's basically was the seed for what became GitLamp. And GitLamp has been a few years in the making, mostly because I have a day job. Had a day job, and I, you know, would shoot on the weekends, and it's a rather tough one. I really took on a pretty tough thing. You know, it's funny because I feel kind of like Spike Lee did. Spike Lee's first film was She's Gotta Have It, which was a 16mm film in which he tried to show black romance, and that was pretty straightforward and well-received for it. And then his second film was a $30 million musical number with, you know, I think it was like 14 songs and a massive ensemble cast. And it was just like, you look at the difference and you're like, my goodness. And I'm sure it was just hell trying to do that, to switch those gears. And for me, it's such a complicated little story. And I'm intentionally mixing the narrative up to reflect text adventures. And there's all this thought behind, there's all this weird thought behind it. That's going to be really odd. It's got puzzles in it that people can choose to solve.
Oh, great.
And, you know, and it's just all these things like that where it's just a really confusing setup. And I think it's going to be good. It also has a couple other films in it. There's one about Infocom only because I really got so much material about Infocom by interviewing all these people. I thought if I put that into the movie itself, it'll be this terrible 30-minute meandering sequence. And if I split it off, or if I go ahead and knock it down to like a 5-minute sequence, people will be like, wow, you really didn't cover Infocom. So I said, fine, I'm going to make some 40 or 50-minute kind of reminiscence and thoughts about Infocom and things from, you know, I've got so much artifacts and so many photographs and things, and so that's going to be one. And then there's one on the real cave that Adventure is based on, that I went into, and all the people there, and so that's a separate major thing. And so it's, you know, pro or con, I seem to make unbelievably complicated, involved material that does not really push for a light reading. You know, I yeah. deal with people who do documentaries where they'll have a 6-week shooting schedule and then a 4-week editing schedule and then they're done, and I don't do that at all. And I'm like, you know, I'm like, this is the kind of thing I'm going to do. And,
I think it's also kind of hard because you have a collection of not too young people sitting in their living rooms and telling about games who had no graphics. So
yes.
quite challenging to make it interesting and changing and so on. I can really relate.
Yeah, I shot the movie in high definition, and one of the taglines is text adventures in high definition. The last one, if you add together all the episodes, it was 7 hours long. And the new one will be probably 4 hours between all the episodes. And, you know, it's like when I worked on the BBS documentary, I was like, I guess nobody's going to make this movie, so I better make this movie. With text adventures, there had been some initial attempts, sort of, that had been made in various degrees.
Mm-hmm.
But not really like this, you know, not really this huge size. So again, I'm in the position of, man, I don't think anyone's going to do anything like this, so I better make it as good as possible.
Yeah, I think you will.
You know, that's basically my you know, that's my challenge. That's how I do it. And, you know, when I was first working on the other film for 4 years, I told people, you know, I have no idea what a meme movie looks like. I don't know what kind of a movie I make, but now I do. Like, because I've made 8 of them, and I know what tricks I use and what kind of, you know, and I have a couple people who are working on their own documentaries, and I kind of mentor them and help them, and I will show them things, and I'll say, now bear in mind, this is a me trick. This is how I approach this. You will have your own, you know. So. And it's weird. I mean, as a guy who went up through film school, I can see what I do. And I don't know where I get all of them, luckily. So the new one, I'm kind of mixing things up and saying, okay, well, what happens if I break the narrative in half? What happens if multiple things are going on? What if there's two movies going on at the same time? Will the audience be able to absorb that? Will they be able to handle, you know, starting out in one location, going back? The movie at one point completely goes off the rails, and I don't know if people will be like, what's going on here, and so on. But a lot of it is meant to kind of make you understand the mental state that text adventures put you in, because you end up taking this whole, when you're faced with that kind of a world where you know there are pieces awaiting you and that you need to assemble them and figure it out, you look at the world really oddly, and so the movie looks at things really oddly. There's all sorts of hints and markings, and there's additional information going on, and it's just one of those things. Anyway, so, you know, we'll see how this all looks on the screen sooner rather than later.
Yeah, okay.
I've been asked about 1,000 times this year when this movie's coming out, and the answer is I'm really trying to edit it now every day as fast as I can, and then I kind of have to stew on it and show it to people and see what they think.
And text adventures is one of the first things I remember, maybe beside Pac-Man. And I remember translating English, my first chunks of English, to my friends in elementary school, you know. Like, it's really, really bad English because I didn't know how to pronounce it. And I got every sentence wrong. But what I wanted to ask you is... I have a very warm memory about those so-called multi-user dungeons.
Yes.
Those multiplayer university Dungeons and Dragons things. I never meet anybody else who knows what I'm talking about.
Really?
Do you cover them too in your documentary?
I do not. The main reason I don't is because I knew that I would not do a good job fitting that in edgeways into it. Now, I have the creator of Mud, and I have the creator of Tiny Mud in the movie, but they're just talking about text adventures. You, as a Mud viewer, would go, hey, that's Richard Bartle. Hey, that's Jim Asness.
Yeah,
you know,
maybe not.
or not, but you know, it's funny because that's one of my other little tricks that I'm really big on. Right, is I'm really big on like slipping in people for whom a certain group of people will flip out.
Mm-hmm.
That person is there. And other people will go, oh, that's cute. You know, whatever that person is saying, I agree or I disagree.
Mm-hmm.
So for some people, they're just like, oh, so whoever that person is, yeah, okay, they say they had a good time. Great, that's good. And other people will go, oh, my God, that's Scott Adams. Scott Adams says this. And you know, they'll flip out because they see the names. And so I like to make it so, like, the person is both saying something interesting and
is something interesting.
yeah, exactly. You know, it's like, it's got to work on both, but I'm like, you know, I'm a big fan of style, you know. And so I'm really big on, you know, like, okay, if you're going to have this, yeah, here's some people. Here's some mud people. But it's also to realize, like, knowing when to back off and saying, okay, I'm really not going to get the story of mud. Because the story of Muds is too big. They're really close to each other. You know? It's mm-hmm. like skiing and snowboarding.
Okay.
You
yes.
know?
Yep.
Like, you know, the people who are really into skiing, you know, you can make a really good skiing documentary and people are going to go, are you going to cover snowboarding? And it's like, well, snowboarding is kind of an entire different thing. Mm-hmm. Even though they seem like they're the same, they're really, really at odds. And to put them in will double or triple the size of your film. Well, I mean, I've run a mud. Now I'm just a back room administrator of it, but I've been running essentially a mud since 1990.
Wow.
Called Tiny Tim. And so, I mean, it's like, it's not me going, I'm not aware of it. I was a part of it, but I really feel like a good mud documentary is not going to come out of this text adventure documentary. Ultimately, the movie is about not being hung into a linear story, because that's the weirdest thing that's kind of gone away in a lot of ways.
Yes.
Is that, you know, we this idea of, like, you know, anywhere, anything can happen, and it's a really freaky way to look at things. You know, when you're given a book, a choose-your-own-adventure book, you know by its very nature, just holding the book in your hand, that it has a finite number of things that could happen.
Yes.
But somehow, as a child, you suspend that disbelief and you play it anyway and feel like you're manipulating reality and making things happen. And that's a big deal to kids. And
yeah, it was my first contact, actually, with actual role-playing games. I found one of those in 1988, if I remember right, from Steve Jackson book or something, and we started to write them ourselves for me and my friends, and we read them to each other. How stupid. And later I found out there's something like pen and paper role-playing.
Well, there's pen and paper role-playing, and there's actually still people who do choose-your-own-adventure books online and trade them. I interviewed a couple guys who do that, I think my favorite story of that was one guy who said that in school he would read the same Choose Your Own Adventure book five different ways and write five book reports. So he was able to get a lot of book reports done very quickly.
Great.
You know, because he'd be able to describe what happened each time and just move on.
Okay, finally somebody who knows about those multiplayer games. I'm feeling not so insane right now, because I have, I don't know, that feeling of back then is still with me today when I try to get games which stimulate my imagination. We had a BBS in our basement, so to speak, a mailbox of sorts, but it wasn't very exciting for me as a child. There were some round-based games on it, which I played, some kind of mafia game, which taught me what a hooker is. But actually, there were some mysterious university servers somewhere in Germany where a huge number of people could log on and play at the same time this infinitely large Dungeons and Dragons game, like I heard something about 1 million rooms, and there was even the highest level players could create rooms themselves. So the world was breeding, actually. It was growing. And I was walking. It was one of those games like north, east, south, and whatever. And somehow a wizard appeared out of thin air. And I still remember that.
One of the things that's really challenging when describing the past and describing things to people is that people don't realize that initially, the first time you really experience something, your brain goes into this strange state. And the first thing it tries to do is not try to encapsulate the whole world. Your brain does not automatically say, oh, I must be located here within this and surrounded by this, therefore this is interconnected to this. The first thing your brain's trying to do is understand the incoming data and understand what you're looking at. And that's a weird thing to say, but that's what I have found. So in other words, you walk around a city for the first time, you are mostly trying to understand what you're looking at. You're not trying to find your bearings, and you're not trying to classify streets as being in this direction or that direction. You're mostly just walking around, taking everything in. And when you play an adventure or a MUD or something, you just kind of buy in that there's all of this world here, and you're just trying to see what happens as you walk around. And your first thought isn't to sit back and try to consult a map and go, well, this person who's just triggered in, it's just another player, he doesn't have any special anything, he just was given an administrator bit or something like that. Your first thought is, oh my god, what have I done? What do I got to do here? And, you know, what are my actions? What do I have to do in this? And so, you know, when I was a wizard, when I was running my game, that was one of the hardest things to kind of keep in mind, is that the guy you were dealing with would always come off as a wide-eyed idiot, because you, coming into it from being there for 5 years, would bump into somebody who perhaps is at school or otherwise is like logging in, and they discover it and they go in and all these things are there and they're walking around and a person is responding to them. And this is all this heady fantasy. They can't believe that the world is like this. And you have to remember, they're not being stupid. They're not being irritating. They are just exploring. And to assist someone with exploring is some of the most wonderful things. When I was doing the cave explorations for the movie, you know, I mean, these are guys who had been in it 100 times, but they knew I was coming through with a camera, and also that my camera, my footage, will all be up online for free soon. With the release of the movie, I will probably put all of the footage up immediately, if not, you know, within a short time afterwards. Part of that was the contract with the park, but part of it also is that it's so that many thousands of people who say, I would love to visit that cave, can at least go, oh, I can now see what that would look like. But for me, you know, I'd never done any cave exploring, and this was not considered an easy cave. It wasn't considered a difficult cave. They told me about difficult caves, and I was in fear, but, you know, this was a cave where, you know, at one point, to get from one location to another, I had to crawl on my stomach for
feet. Oh, dear.
Or, you know, underneath rock. And then
I couldn't do that.
Yeah, it's very difficult and unexpected. And, you know, there's one spot where you have to drop down 12 feet, and they show you how to do it in a way that, you know, you don't get hurt. And there's all sorts of things like that that would make it very difficult to bring people through. Now, contrast that with some caves in the same cave system in Kentucky, in America, where there are handrails and stairs, right? I mean, you know, you can actually go in, a bunch of kids can go in, and it's all lit, you know, the electric light down there, and you walk along, and you can see the cave, and you just, you know.
Yeah,
it's
now
like
we're talking here.
Yeah, exactly. That's the thing. That's the kind of thing that a lot, you know, that's what people are.
Escalators.
Right, exactly.
And
good escalator. That would be really good. Put you in touch with. An escalator is always your sign that you're going to be put in touch with nature.
What do you think, can we today, for example, game designers or gamers, learn from the good old text adventure, which is sadly almost forgotten?
A lot of what made text adventures great were plot and puzzles and providing people with an environment that was convincing while still conserving as much space as possible and trying to always strike that balance between complexity and interactivity. And one of the things that really comes out is certainly, for instance, companies like Infocom and then later Simon & Schuster, and there were a few others, certainly on Magnetic Scrolls, would, they employed people full time to think about how to make the games as good as possible for years. Years and years, you're talking about, Infocom and the others created game engines, which I think is a critical development, which, they're basically the first to create the idea of we're going to get all the basic stuff done. So it's all set. You don't have to sit here coding how to make rooms. You don't have to figure out how to make things work. You just got to figure out how to put something compelling in here. In other words, every single time in a lot of games, people spend all their time building the easel and the paints and mixing the right colors even before they get to paint. And this is a case where with game engines, someone could sit down and say, okay, given that everything is kind of handled for me, what should this be about? And what would make people enjoy it? And what am I trying to say here? Do I want this to be a parable? Do I want people to feel scared? And so they spent a lot of time on that. And there's a few really good examples out there. Photopia is a modern example. Hunter and Darkness is a modern example. Trinity is an older example of people sitting down and saying, how can we make a unique experience for people to step through and be affected by this? And so for me, modern creators would benefit from these because essentially they're schools, or if you prefer, diaries of people thinking out these problems. Infocom would spend days playing board games where they would sit around and take notes and try to figure out, why do people keep playing this board game for 50 years? All these others have fallen out of favor. What about this game? And for instance, they had figured out one game whose name now escapes me, but they figured out that it was essentially a revenge fantasy, that you would gain cards from other people, but then those people had a chance to give you what you deserve and pull them all back from you at the blink of an eye. And the enjoyment of having a person who had stolen so much from you be shown his destiny so quickly was at the core of what made that game fun. That kind of thinking had been, that's what they had been working on, and how do we make this better? And, I mean, I'm sure some of this goes on with game companies to some extent and game making, but sometimes not. Sometimes people just say, well, we have to have a big gun. And they go, breasts. Well, what's the nicest looking a gun with breasts?
Yes.
The nicest looking hit gun that we can make, as opposed to, do we want to have it that every time this character, you see middling steps, right? BioShock was heralded as a game that had demonstrated some of the limits of interactivity and moral choices. But my opinion, looking at it from a more cold approach, is BioShock merely exploited a minor evocation of these problems. And because the landscape is so bland and sad in terms of anything like this, it stood as a pillar of interactivity. I mean, it had two endings. That's not really interactivity. And the fact is that what people discovered was that if you did things one way, you got one ending. And if you did things the other way, you got another ending. That's not really a paradox.
I totally agree. And that reminds me of what I felt about Fallout 3 when I was playing it, which is considered to be one of the best role-playing games in the last years or so, and I was really missing the role playing. Perhaps I was expecting a lot more. I'm always looking for games which feed my imagination, which allow me a lot of freedom, so that I do not really realize any end to my freedom, so that I can develop my own emotions and my own goals and agendas from the game. So I find for myself what I want to do, who I want to defeat because of my game experience.
Right, and that's exactly, the issue that I think people are not looking into when they're when they say, you know, like, well, we're much better now than the old days, and it's like, yeah, in some ways you're much better, but you know, there were a lot of, you know, like right now, right, the discussion is on sandbox games, and a lot of times what you get is the sandbox game merely means that they have a larger, more unpopulated level. And so,
yes,
by simply making the, you know, and people clue into this, kids clue into this, and they say, geez, you know, yeah, great, now I'm offered 3 acres of land to run around in, but I know I have to go to the glowing door. So they just go to the glowing door, because the glowing door is where you go next. It doesn't really matter to them that there might be a tree you can hit and make a coconut come out of, because all that matters is that you get to the glowing door. And that's just kind of, you know, I mean, and it's good, because if the product is being sold as something where you run through glowing doors, that works out very well. But people to then turn around and say, well, you know, I wish that they had made this more integral. And it's like, yes, and then all the people who they were catering to would have hated it, because they would have been like, yeah, there was this terrible part where I had to hit a tree and figure out how to give it to a squirrel, and then I could get a key, and then I could go to the glowing door. I just want to go to the glowing door. And so, you know, that's a cultural thing.
I realize I'm extremely late in this, but I'm currently playing Grand Theft Auto 4, and I'm basically running around in this huge empty space looking for anything to do except going to the next extremely linear point in the story.
Yeah, I've been spending I spent some amount of time I spent a lot of time with Grand Theft Auto initially. There's a funny story with that, where I was, I'm playing with it, and I went on a date. Like, I'm sitting here, and my wife is on the couch doing her own thing, and I'm playing the game, and she's kind of watching it every once in a while as I run around, and suddenly I'm on this date with this woman, bowling. And I kind of turned to my wife, and I'm like, so, you think I should let her win? Maybe I'll get in with her, you know? And she was like, oh, no. You know, don't start. Don't start just having an affair with an Xbox in front of me. You know, so it was like, you know, like, that's the level of the interactivity we're dealing with there, is like, well, you know, you have to kind of step through the story, and you're made to feel like you can do anything, but after a while it's like, yep, I'm definitely going from here to here to here to here to here to here, and waiting for the phone call. And
I think it's a matter of magic. I played, I don't know if you played it, I played Mass Effect recently, and I really loved it, because it just got me. I didn't expect anything, and somehow it grabbed me, and I was lost in the story. I don't know. I think it's the analytical mind and the mind of a child. Are two approaches to a game, and I think if I hate it at first sight, or if I think, come on, entertain me, show me that I can do everything I want, it's a problem, I think.
Right. I agree, actually. So.
Great. Okay, thank you, Jason.
Thank you so much.
I really enjoyed it.
I'm hoping to go. I applied to speak at the Chaos Communications Congress in Germany to possibly be there.
Wow.
They say yes, I'll go.
Okay, when and where?
the Chaos Communications Congress would be over the New Year. It would be like, I think it's like the 26th through the 30th or something.
Okay.
December. I'd love to go there and speak about Archive Team. Great. I applied. We'll see if it happens. You know, if not, it'll be some other time. So.
Okay. I will watch your blog, and I wish you the best of luck for your fundraising.
Thank you.
And I command every listener now to go to textfiles.com and also to join in and send half a buck over or something. Sorry.
Anything helps. Anything helps, and I can keep doing this stuff full time for a little while.
Yeah, I'm really a little bit frightened what will happen if you do it full time.
Yeah, same here. All right, man.
Okay.
Thanks so much. All right.
Have a nice day. Thank you.